Namaste, liebe Mama, wie schön, dass du hier bist. Mein Name ist Sabrina, Mama und Yogini mit Herz rund um Schwangerschaft, Geburt und das Mama-Sein. Hier bekommst du jeden Montag eine neue Meditation, die dich in dieser aufregenden Zeit begleitet, sodass du sie ganz bewusst und entspannt genießen kannst. Mehr von mir, alle Yoga- und Meditationskurse, sowohl online als auch im großartigen Ruhrgebiet, findest du unter www.mamanamaste.de. Hi, du Liebe! In der heutigen Podcast-Folge spreche ich mit Petra Drachenberg über das Thema Kunsttherapie, das für mich bis vor kurzem tatsächlich ein ganz neues Thema war und ich irgendwie super spannend finde. Und da Petra spezialisiert ist auf Frauenthemen und ich gemerkt habe, wie ihr Herz für alles rund um das Frausein genauso schlägt wie meins, dachte ich, das passt einfach super in diesen Podcast. Daher schlagen wir in diesem Gespräch auch später nochmal einen ganz spannenden Haken und sprechen außerdem über das Thema Mutterschaft und auch die Rolle der Mutter heutzutage in unserer Gesellschaft. Petra nutzt in ihrer Arbeit unter anderem auch Imagination oder in meiner Sprache nenne ich die auch einfach Meditation. Da sind ja teilweise die Übergänge so ein bisschen fließend, was die Bezeichnungen angeht. Und als kleines Bonbon hat sie eben auch eine ihrer Imaginationen mitgebracht und mich bei der Aufnahme dieser Folge direkt live darin angeleitet. Wenn du also genauso eingenommen bist von Petras warmer Art und Stimme wie ich, dann stay tuned bis zur nächsten Woche. Dann wird es nämlich diese Imagination, eine Reise in den Garten deiner Weiblichkeit, auch hier im Podcast geben. Einfach für die Übersichtlichkeit und auch mit Respekt auf die Länge der Folge habe ich die Imaginationsreise getrennt von dem restlichen Gesprächsteil, der dich eben heute erwartet, bei dem ich dir jetzt ganz viel Freude wünsche bei diesem ersten Part, dem Gespräch zwischen Petra und mir über Kunsttherapie, innere Bilder und das Thema Mutterschaft. Hallo liebe Petra, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich habe dich vor ein paar Monaten in Berlin kennengelernt, bei einem wunderschönen Event, an dem ich teilnehmen durfte. Und bei mir hat das ja, wie sagt man so schön, so direkt Zoom gemacht.
Oh,
du bezeichnest dich selbst als Expertin für Frauenthemen, bist Kunsttherapeutin, arbeitest in der Traumatherapie und ich durfte eine Imaginationsreise bei dir machen. Und ja, mich hat so deine warme Art, die liebevolle Stimme, die hat mich sofort abgeholt. Und dann auch noch die Themen, mit denen du dich beschäftigst. Wir haben so viele Überschneidungen. Gleichzeitig hast du aber nochmal eine ganz tolle, besondere Herangehensweise, finde ich. So dass ich mir gedacht habe, ich muss dich unbedingt hier im Podcast haben. So, jetzt habe ich schon so einen kleinen Sneak Peek gegeben, viel gesagt, ohne dass du was sagen durftest. Du darfst dich gerne mal vorstellen, die Hörerin begrüßen und uns mal erzählen, wer bist du, was machst du? Vielleicht auch mich interessiert mal so, was ist deine Vision? Ja, dein Wort.
Hey. Ja, danke Sabrina. Also erstmal danke für diese warmen, wunderschönen Worte. Ja, und ja, ich könnte direkt ein bisschen rot werden hier, aber ich weiß, du hast eben, als du mich angeschrieben hast oder auch im Gespräch dann auch gesagt, ne, deine Stimme holt mich so ab. Und das hat mich dann wiederum direkt angesprochen, weil ich aber auch finde, dass du eben so eine angenehme, schöne Art hast. Und ja, also,
erschlagen wir uns mich einfach mit Komplimenten.
Genau, das ist doch wunderbar. Aber wenn sie authentisch
fehlt in der Frauenwelt, finde ich, teilweise so dieses Wertschätzende manchmal, ja, ne?
Genau, und das einfach mal anzunehmen.
Ja.
Also, ich stelle mich einfach mal vor. Du hast ja schon gesagt, ich bin Kunst- und Traumatherapeutin. Ich bin auch Wingwave-Coachin. Das habe ich mir gerade nochmal selber vergegenwärtigt. Das bin ich erst seit 2 Jahren. Das ist eine besondere Methode. Da gibt es auch einen Podcast drüber, wer sich dafür interessiert. Und ich arbeite online und in meiner Praxis in Berlin. Ich bin 60 Jahre alt, das ist ja vielleicht auch noch manchmal interessant. Und ganz im Ursprung mal habe ich mal Erzieherin gelernt, vor über 40 Jahren bei der evangelischen Kirche in der DDR. Die evangelischen Kitas, die waren nämlich wirklich so schon damals auch so Horte von Kreativität und von so, dass man auch nicht so, man konnte einfach da ein bisschen was anders machen. Also das war damals wirklich was Alternatives, Spannendes. Ja, und ich habe dann ein Frauenzentrum später gegründet. Deswegen kann ich auch was damit anfangen, dass du ja bald auch ein Zentrum aufmachen wirst für Frauenthemen. Und ich habe dann später nochmal Diplompädagogik studiert, ja. Bevor dann die ganze Kunsttherapie und die Traumatherapie und das Wingwave kam. Also das mal so ein bisschen drumherum. Und vielleicht, wer sich ein bisschen auskennt, meine kunsttherapeutische und traumatherapeutische Arbeit, die ist tiefenpsychologisch, das heißt, ich arbeite mit dem Unbewussten. Und also gar nicht so besonders handlungsorientiert, wie zum Beispiel eine Verhaltenstherapie. Aber auch jetzt nicht so super in der Kindheit rumarbeiten und lange sprechen wie in der sozusagen in der klassischen, jetzt fehlt mir sogar der Name, ihr wisst, was ich meine, freudschen
Psychoanalyse.
Genau, in der Psychoanalyse. Ja. Und das Hypnosystemische heißt, ich arbeite viel auch mit sozusagen, dass man in die Trance geht und innere Bilder entwickelt, da kommen wir ja gleich noch drauf. Und das Systemische, dass es eben genau nicht nur um den einen Menschen geht, sondern um alles drumherum, weil wir wirken ja in alle Richtungen. Und das einfach nochmal zum Hintergrund. Ja, und du hast mich gefragt, was ist meine Vision? Das ist total spannend, weil mich das eigentlich noch nie jemand gefragt hat, obwohl ich das andauernd höre. Auch ne, meine Söhne sind ja auch Unternehmer in diesem Bereich Persönlichkeitsentwicklung, beide. Und die reden ja permanent von Vision und wo man hin will. Und ich habe darüber wirklich noch nicht nachgedacht. Und ich hätte jetzt beinahe gesagt, ich habe keine gehabt, ich habe auch keine. Aber so ein bisschen, als ich drüber nachgedacht habe, ist mir doch was eingefallen. Und eine Vision, die ich hatte, und ich glaube, die hatte ich mir nie erlaubt, wirklich als Vision zu bezeichnen, war, dass ich irgendwann mal von dieser verrückten Kunst- und traumatherapeutischen Arbeit, die ja keine Kassenleistung ist, ne, also es wird ja privat bezahlt, dass ich davon irgendwann mal leben kann und vollständig selbstständig arbeiten kann. Und die Vision hat sich schon erfüllt. Also seit dem Jahr 23 bin ich tatsächlich vollständig selbstständig unterwegs und es läuft gut. Hätte ich mir nie träumen lassen. Hättest du mir das vor 10 Jahren gesagt, hätte ich gesagt, ach, das ist aber ein schöner Traum. Und die Vision hat sich schon erfüllt. Und dann habe ich ein bisschen was Übergreifendes, was ich vorhin vielleicht nur so angedeutet habe. Ich bin ja auch Podcasterin seit mehr als 5 Jahren und gerade damit und aber auch in der Gesamtarbeit, aber besonders mit dem Podcast, habe ich so eine übergreifende Vision, nämlich, dass diese Themen wie traumatische Geburt, Verluste in der Schwangerschaft, stille Geburt, Fehlgeburt, postpartale Depression, also psychische Gesundheit rund um das Thema Mutterschaft, dass das einfach mal Aufmerksamkeit kriegt und vor allen Dingen, dass die Menschen, die betroffen sind, also egal ob die Frau selber oder die Familie oder die Nachbarin, die Freundin, die Mutter, der Vater, was weiß ich, wer, dass sie wissen, Moment mal, das könnte damit zusammenhängen und da kann man sich ja Hilfe holen. Man muss gar nicht so lange sozusagen leiden. Es gibt Möglichkeiten und ich bin auch nicht die Einzige. Ja, und das ist das, was ich so liebe an dieser Podcast-Arbeit, dass ich das wirklich in die Welt bringen kann. Und ich habe eine Menge Rückmeldungen schon gekriegt, wirklich eben von Frauen, die sagen, ach, jetzt seitdem ich die Geschichten gehört habe von den anderen, habe ich gemerkt, geht mir ja nicht nur alleine so. Ne?
Ja.
Also das ist mir ein wichtiges Thema und das versuche ich auch auf Instagram immer mal wieder ein bisschen rumzubringen. Und für mich gerade ganz aktuell persönlich ist es so, dass ich im kommenden Jahr eigentlich so 2 Sachen mir wünsche, nämlich ich werde Fortbildungen geben, um einfach mein gesammeltes Wissen, das mehr als 20 Jahre jetzt in dieser Arbeit, dass ich das weitergebe an Kolleginnen und auch meine Special-Methoden. So, da bin ich sehr gespannt und freue mich schon drauf. Und tatsächlich angeregt durch durch das, was du gesagt hast, diese Stimme, die sich so abholt, auch mal zu gucken, dass ich Audioformate anbiete, die sich die Menschen kaufen können und runterladen können. Also, dass man sich das nicht aus dem Podcast rausholen muss, sondern jederzeit zur Verfügung hat. Das sind so meine Visionen für 2025. Und ansonsten wünsche ich mir eben auch, dass Kunsttherapie einfach als Methode bekannter wird. Und deswegen sprechen wir ja unter anderem auch hier.
Voll schön. Ach, gerade so mit diesen Themen rund um das Mutterwerden hast du mich natürlich voll abgeholt. Ne? Da haben wir einfach eine Riesenüberschneidung. Und was du gesagt hast, allein irgendwie manchmal zu hören, dass du nicht alleine bist mit deinem Thema und dass es in Anführungszeichen real ist. Das tut schon oft so, so gut. Ne? Deswegen finde ich das so schön, dass ja wir unter anderem dazu beitragen, irgendwie noch mehr Wissen zu verbreiten. Ja. Mhm. Wir machen auch hinterher noch einen Abzweig zu dem Thema Mutterschaft. Da freue ich mich auch schon total drauf. Aber ich würde ganz gerne erstmal mit dem Thema Kunsttherapie anfangen, weil ich habe da ehrlich gesagt gar keine Ahnung von. Und das würde mich jetzt total interessieren. Was ist das eigentlich? Was ist Kunsttherapie? Was macht man da?
Das ist tatsächlich auch eine relativ, also das muss man immer ins Verhältnis setzen. Ne? Also ab wann gab es die Psychoanalyse, ab wann gab es so die humanistischen Therapien. Mhm. Und Kunsttherapie als Methode kommt aus Amerika und ist, glaube ich, vielleicht jetzt 50, 60 Jahre alt, also noch gar nicht so besonders alt. Und jetzt mal sehr verkürzt gesagt, ist es so, dass Kunsttherapie eine ganzheitliche Therapie ist, die mit Mitteln von Kreativität und Gestaltung, also es wird nicht unbedingt gemalt, man kann auch basteln oder mit Ton arbeiten, ne? Also mit den Mitteln der Gestaltung, dass sich in dieser Arbeit, ich fange nochmal neu an. Verkürzt gesagt, für mich ist es Psychotherapie plus, weil es wirkt eben seelisch, also es ist eine psychotherapeutische Methode in den meisten Fällen. Man kann auch bei anderen Themen, ich sag mal, die psychosomatisch sind, ne, bei Schmerzen zum Beispiel oder in der Onkologie, kann man auch damit arbeiten. Aber wir sind ja eh nicht getrennt, Körper, Geist und Seele. Aber verkürzt gesagt, damit man sich's vorstellen kann, es ist Psychotherapie plus. Das heißt plus, dass neben dem, was wir ja kennen, das gesprochen wird, dass neben dem Reden auch das Gestalten noch dazu ist. Mhm. Und ich sag immer, Bilder sind die Muttersprache deiner Seele. Das heißt, wenn wir vom Unbewussten reden, das habe ich ja vorhin schon gesagt, also ich arbeite tiefenpsychologisch. Ich glaube, die meisten wissen mittlerweile, dass ganz, ganz große Teile von dem, wie wir handeln, gar nicht bewusst passiert. Das wäre ja auch anstrengend, ne? Also viele Dinge machen wir automatisiert im Grunde genommen. Und auch ist es so, dass wir viele Handlungsmuster, die wir so haben. Also nicht nur, wie ich mir die Zähne putze, sondern wie reagiere ich auf Konflikte, ne? Oder was passiert, wenn mich jemand anschreit? Oder wie reagiere ich auf Beziehungen? Die sind eben in der frühen Kindheit und über das Leben hinaus sozusagen entwickeln die sich. Und die sind dann auch im Unbewussten abgelagert. Mhm. Und das herrscht in aller Regel sehr viel mehr als das bewusste Nachdenken. Ihr alle kennt das. Ich weiß eigentlich, dass ich nach 20 Uhr nicht mehr an den Kühlschrank gehen möchte, um irgendwas zu naschen. Und wenn ich dann irgendwie müde bin und nicht mehr kann und überhaupt denke, das habe ich mir jetzt verdient, dann mache ich es eben doch.
Ne? Siehst du einen Werbespot oder so, der dich antreibt?
Genau. Also das Unbewusste ist sehr, sehr groß so. Und wir kommen, viele Menschen kommen zu mir und sagen, ich weiß, was mein Problem ist. Ich kann dir das auch genau benennen. Ich arbeite auch häufig und auch gerne mit Kolleginnen, also auch mit Psychologinnen, Coachinnen und so weiter, die sagen, ich kann dir das alles genau benennen, was ich habe, aber ich komme nicht ran. Also als hätte ich den Zugang nicht. Und jetzt kommen wir wieder zur Kunsttherapie. Bilder sind die Muttersprache deiner Seele, in der Gehirnregion, wo Bilder abgespeichert und verarbeitet und auch entwickelt werden, da liegen auch die Gefühle. Und das heißt, du kommst einfach an Themen ran, sowohl an Erinnerungen, also an alte Sachen, als auch eben an aktuelle sozusagen Hindernisse oder Blockaden, wo du sonst nicht rankommst. Das ist ein großes, wichtiges Thema. Und dann sage ich auch immer gerne, Bilder sind Gefäße für Gefühle. Also wenn du mich fragst, warum, was soll das eigentlich bringen, das Malen? Ne? Das ist ja die nächste Frage, was soll das denn? dann kannst du dir vorstellen, dass in aller Regel hat es ja was mit Gefühlen zu tun, wenn ich zur Psychotherapie gehe. Ne? Oder eben, dass der Körper irgendwas ausdrückt über Schmerzen oder so. Und manchmal kann ich es nicht greifen, manchmal kann ich es greifen, aber ich kann nichts dran ändern. Und in dem Moment, wo ich das mal raus bringe und es dann vor mir liegt auf dem Papier. Ne? Oder es ist dann, oder ich sehe es, wir nehmen auch gerne immer mal ein bisschen Abstand von den Bildern, dann habe ich etwas ausgedrückt im wahrsten Sinne des Wortes, dass ich etwas aus mir rausgeholt habe, was ich auf einmal angucken kann und was auf einmal gegenüber ist und dann vielleicht gar nicht mehr so schrecklich, wie ich es mir vorgestellt habe, ja. Also oder ja. So schwierig. Und das ist natürlich kompliziert, hier in kurzen Sätzen zu erklären, was Kunsttherapie ist.
Aber es wird handhabbar, ne?
Ja, also. Es wird handhabbar, genau. Und die gerade das unangenehmste Gefühl, was wir haben können, ist ja immer, ich bin hilflos und ausgeliefert und ich kann nichts machen. Und tatsächlich das Tun, also das Handeln, ne? Was mit Ton zu machen, etwas mit den Händen zu gestalten, das ist genau ein wichtiger Punkt. Man muss vielleicht gar nicht unbedingt immer sofort verstehen, was da jetzt eigentlich los ist. Ne? Also oft ist es so, dass wir ein Erstbild schon irgendwie besprechen und ich habe ja auch viele Erfahrungen, also dass da die Klientin auch viel schon mitnehmen kann und verstehen kann, aber noch nicht in der Tiefe. Und frag mich 3, 4, 5 Stunden später, dann stehen wir manchmal davor und denken, ah, okay, jetzt habe ich das Symbol oder jetzt verstehe ich, warum das in dem ersten Bild so und so war. Dann erschließt sich das. Aber es ist nicht so, vielleicht auch nochmal, um das abzugrenzen, dass du jetzt ein Bild malst und dann dann sage ich dir, was mit dir los ist. Ja?
Ja.
Also das ist keine Kristallkugel. Und
so eine Wahrsage, habe ich auch gerade gedacht. Ja.
Also manchmal kommen wirklich Klienten und haben auch Angst und denken, oh Gott, ne, die Petra Drachenberg, die wird jetzt sofort sehen, was da los ist. Eine häufige Frage ist auch, muss ich malen können in der Kunsttherapie?
Ja, die habe ich schon die ganze Zeit im Kopf, da war ich schon die ganze Zeit drauf.
Ja, musst du nicht. Kannst du? Also es kommen manchmal auch Leute, die einfach super gerne auch gestalten oder sagen, ich habe das schon immer gerne gemacht und da habe ich richtig Lust drauf, ne, die sozusagen über diese künstlerischen Mittel mal wieder ranzugehen. Aber alle anderen, es kommt wirklich nicht aufs Ergebnis an, also es, sondern auf den Prozess. Und es ist so, dass es auch weniger geht um Zeichnen oder sowas. Also ich habe mehr flüssige Farben oder zum Beispiel Wachs- und Pastellkreiden und sag auch immer, erstens mal, du kannst da anfangen, wo du aufgehört hast, mit Freude zu gestalten. Das war meistens mit 5, 6, wenn man in die Schule gekommen ist und dann entweder doll gelobt wurde, dann macht es nämlich auch Stress, dass es immer schön sein soll, oder eben abgewertet und dann trauen sich die meisten Leute nicht mehr ran. Also das, du kannst einfach da anfangen und ich leite einfach die Menschen durch so. Und manche Klienten, Klientinnen kommen auch zu mir, obwohl ich Kunsttherapeut bin. Also das heißt, die nehmen in Kauf, dass ich immer mal wieder das reinbringe. Aber es, so eine kunsttherapeutische und traumatherapeutische Stunde bei mir ist auch ja sehr unterschiedlich. Also wenn wir
das
darüber reden,
wie so eine typische Session abläuft, wie du so herangehen würdest.
Ich bringe mal den Einsatz noch zu Ende und dann kann ich das machen. Also was bei mir special ist, ist, dass ich zum Beispiel auch viel und gerne mit inneren Bildern arbeite. Das heißt, dass du dir was vorstellst in dir drin, entweder an der Imagination oder wie du sagst Meditation oder auch zum Beispiel, dass ich sage, wie ist denn das Gefühl in dir drin? Wie würdest du das beschreiben oder wenn es ein Gegenstand wäre, ne? Sowas, also innere Bilder. Und dann kann man auch damit arbeiten. Du musst nicht mal einen Stift in die Hand nehmen. Das ist jetzt keine klassische Kunsttherapie, ne? Sondern das ist das, wie ich es mache, zum Beispiel auch online. Weil da ist es unterschiedlich. Manche Klientinnen malen auch online und andere eben nicht. Also so kann man das sagen. Es ist natürlich was anderes, wenn ich einfach in einem Raum sitze, wo alle Stifte und Papiere und ne, vor mir liegen, als wenn ich zu Hause bin und ne, vor meinem Rechner, kann man sich auch was bereitlegen. So. Und so einen klassischen Stundenablauf kann ich nur so grob skizzieren. Ich arbeite meistens 90 Minuten Und es beginnt eigentlich damit, dass die Klientin erstmal ein bisschen zu sich kommt. Ich beginne meistens mit einer stillen Minute und ein bisschen atmen, den Körper spüren und dann mal erstmal zu gucken, wie ist sie jetzt gerade da? Und oft, entweder hat man davor was besprochen und wir knüpfen an und ich frage, hat sich da was entwickelt? Manchmal bringen die aber auch einfach was mit. Und wenn wir in der Praxis sind, dann hängen eben die Bilder schon da von dem Mal davor. Ne? Das heißt, die werden von ihren Bildern auch schon mal begrüßt. Und dann schauen wir im Gespräch erstmal, was ist wirklich für heute die Frage oder das Ziel? Wo will sie hin? Und dann schauen wir, sind es eben eher die inneren Bilder? Ist es vielleicht ein Wingwave? Oder ist es doch ein Bild, also was aufs Papier kommen möchte? Das kann ich wirklich schwer beschreiben. Aber es geht auf alle Fälle mal um Bilder. Und in meiner Praxis ist es mindestens so, dass ich durch die 90 Minuten habe ich einfach ausreichend Zeit, dass man in Ruhe erstmal wirklich gucken kann, worum geht's, ne? Und was will ich? Und dass dann meistens irgendwann der Punkt kommt, wo wir sagen, wir haben jetzt ziemlich viel verstanden. Und es war vielleicht jetzt auch eine schöne Reise, wenn wir eine Imagination oder ein Körperspüren gemacht haben und ich dann einlade zum Gestalten. Und das ist wirklich in aller Regel nochmal eine Etage tiefer, dass dann etwas ist, wo wir sagen, ach wow, wie interessant. Also das ist nicht nur die, also sagen wir mal, wir machen eine Imagination in eine innere Landschaft. Ne? So, dann habe ich da was gesehen, vielleicht Berge, eine Wiese, was auch immer. Und wenn ich dann einlade und sage, so, okay, und das, guck mal, was davon aufs Bild möchte, geht's nicht darum, dass man das eins zu eins wiedergibt. Das kann ich auch nicht. Es können sogar Künstler nicht, ne, und Künstlerinnen. Sondern da sage ich auch, schau mal, ob es vielleicht ein Detail gibt, was einfach jetzt gerade kommt. Oder lass einfach die Hände machen. Oder erinnere dich an das Gefühl, was du hattest, an das gute Gefühl. Arbeite meistens ressourcenorientiert erstmal. Und was hätte das für eine Farbe? Was hätte das für eine Form? Und dann fängt man so ein bisschen an, ja, damit umzugehen. Und was vielleicht auch nochmal wichtig ist, ich nehme auch größere Formate, also größer als A4, dass man so ein bisschen, dass es wirklich eher auch um die Bewegung und um, ja, um die Form geht. Du merkst, mir fehlen so ein bisschen die Worte, aber vielleicht kann man sich das vorstellen. Also, und wenn wir gestaltet haben, also die Klientin gestaltet, ich begleite das einfach, indem ich da bin und wenn sie Fragen hat, dann, ne, oder was erzählen möchte, dann kann sie das machen. Ansonsten kann man auch in Stille arbeiten. Und wenn ich so merke, na, das geht jetzt so dem Ende zu, dann schauen wir uns das gemeinsam an, versuchen mit dem Bild ins Gespräch zu kommen, auch so Fragen zu stellen wie, ne, wo guckst du gerne hin? Was schenkt dir das? Also was ist, könnte auch eventuell die Botschaft sein. Ich sag halt auch manchmal, malen ist wie träumen auf dem Papier. Also man kann auch mit so einem Bild so umgehen wie mit einem Traum, den man deutet. Ne? Du bist, auch beim Gestalten ist man ja ein bisschen in Trance. Und manchmal ist es dann so, dass es dann noch Impulse gibt, weil die Klientin irgendwas verstanden hat. Und dann arbeitet sie nochmal mit dem Bild weiter. Das heißt, da gibt es eine kleine Veränderung. Das kann manchmal nur mini sein und manchmal ist es größer. Also ich hatte es jetzt zum Beispiel letztens, dass ja so zwei Gestaltungen, das ging, wir sind auch eingestiegen mit einem schwierigen Gefühl, aber dass so zwei Gestaltungen ja nicht, also als sie das aus der Entfernung gesehen hat, gesagt hat, oh, da kann ich echt schwer hingucken. Und dann habe ich so ein bisschen angeleitet und auch gesagt, was könntest du denn tun, dass du es besser anschauen kannst? Weil das ist ja Teil von ihr, ne? Einfach nur weggucken, dafür ist sie ja nicht da. Und dann hat sie einfach im Grunde um diese beiden kleinen Gestaltungen, also oder Symbole, einfach einen Rahmen drum gemacht. Ne? Dass das so ein bisschen, und schon war das sozusagen, es war ja schon einmal auf dem Papier und dann war das nochmal ein bisschen in die Distanz gebracht und hatte auf einmal eine völlig andere Wirkung und auch nicht mehr so ein Sog, so ein unangenehm. Ne? Ja, also man kann wirklich damit verschiedentlich arbeiten. Oder sagen wir mal zum Beispiel, es ist ein, sagen wir mal, was Kindliches auf dem Bild, ne? Oder irgendwas, was sich alleine fühlt. Es kann symbolisch sein oder auch ganz ne, ganz gegenständlich, könnte man zum Beispiel auch fragen, was braucht es denn jetzt gerade? Ne? Wenn man so merkt, oh, das rührt mich irgendwie so an oder das fühlt sich so bedürftig an, dann kann man das, was da bedürftig ist, auf dem Bild zum Beispiel versorgen. Also hatte ich gerade letztens, wo ich eigentlich die Klientin sowieso den Hintergedanken hatte, ich würde die gerne mal ein bisschen in Richtung inneres Kind, ne, und das Mitgefühl mit sich selber zu haben. Aber das brauchten wir gar nicht, weil das zeigte sich dieses Gefühl da auf dem Papier. Und dann hat sie, ne, als ich gesagt habe, was könnte das denn jetzt gut gebrauchen, hat sie mit so Pastellpuder um drum herum und dann mit den Händen so ein bisschen sanft verrieben, wie so eine rosa Wolke um dieses rumgemacht, ganz, ganz liebevoll. Solche Dinge passieren. Und indem du das tust, passiert eben auch wieder was in deinem Gehirn. Du arbeitest quasi, weil das ein sicherer Raum ist, mit den schwierigen, aber auch mit den schönen Gefühlen, so dass es im Gehirn direkt was verändert.
Hm. Hast schon fast so meine Anschlussfrage, die mir die ganze Zeit auf der Zunge brennt, beantwortet, weil ich habe mich gefragt, wir reden halt super viel über Bilder und in der Regel kommen ja Personen zu dir, die sich wahrscheinlich in einer besonderen Phase gerade in ihrem Leben befinden, vielleicht irgendwie in herausfordernden Zeiten. Wie funktioniert das, dass diese Bilder dann helfen können? Kann man das in Worte fassen?
Ich versuche mal einen Faden zu finden, weil dafür habe ich mir jetzt nichts aufgeschrieben, weil das muss ich einfach so aus dem heraus einfach zu greifen kriegen. Also, es ist so, sie kommen in einer schwierigen Phase. Und in schwierigen Phasen, das wirst du selber auch wissen, denkt man ja viel. Ne? Man denkt ja viel nach, was kann ich jetzt machen? Gleichzeitig ist man häufig dann von Gefühlen überrollt, von Trauer, Schmerz, allen möglichen Sachen. Und kriegt es irgendwie nicht geregelt, logischerweise. Ne? Deswegen sind es ja schwierige und herausfordernde Situationen. Und man kann wirklich über die Bilder Gefühle erstens mal verstehen, also überhaupt erstmal angucken. Und du kommst an das ran, was da drunter liegt. Ne? Also und kommst meistens eben auch auf die Lösung. Das heißt, tatsächlich kannst du über dieses Gestalten Gefühle regulieren. Ich glaube, ich muss es am praktischen Beispiel erzählen.
Ja, total gerne. Also das hilft ja immer.
Also, ich sag mal ganz altes, ich muss dazu sagen, dass die Sachen, die ich hier erzähle, sind anonymisiert, also nicht zuordnenbar und sind tatsächlich, könnten viele Klientinnen betreffen von mir. Und wenn ich es konkreter erzähle, ist es erlaubt, weil ich es manchmal, und das auch meistens ein Weilchen her. Also dann sozusagen haben die Klientinnen mir selber das erlaubt, dass ich in Vorträgen und in Fortbildungen oder eben in der Öffentlichkeit darüber reden kann. Das finde ich wichtig zu wissen.
Absolut, ja.
Ich hatte zum Beispiel, und das war wirklich ganz lange her, aber das ist mir noch sehr in Erinnerung, weil es so schön gegenständlich ist. Eine Klientin, die kam, die hatte sozusagen ein Kind, knapp ein Jahr, kam zu mir in die Praxis und sagte, ah, ich wünsche mir so ein zweites Kind und es klappt und klappt immer nicht und war super, super unglücklich. Also wirklich sehr, sehr stark unter Stress mit dem Kinderwunschthema. So. Und ihr Ziel war, sie möchte sozusagen, also das bewusste Ziel war, sie möchte so schnell wie möglich schwanger werden. Ihr war aber klar, irgendwas ist da. Ja. Und dann haben wir, und das ist ein schönes Beispiel für das, was ich vorhin sagte, dann haben wir sozusagen in der ersten Sitzung, mache ich ganz häufig so eine ganz schlichte Übung und die heißt einfach meine innere Landschaft. Also stell dir eine Landschaft vor, die dir gut gefällt und dann lass mal kommen, was kommt. Ohne weitere Anleitung. Und die malte dann einen Strand und ein Meer und links und rechts eine Palme. Die eine Palme war, ne, wenn man in Südostasien war oder auch woanders, kennt man das, die war sehr, sehr niedergedrückt. Die war fast, die lag schon fast auf der Erde, ne? Also so eine, und die andere stand. So, und dazwischen war, glaube ich, sogar eine Hängematte, das weiß ich nicht mehr ganz genau. Ich glaube ja, doch, dazwischen war eine Hängematte. Und dann war das Meer und da hinten war ein großes Schiff. Und dann erzählte sie mir, dass sie vor der Schwangerschaft mit dem ersten Kind so eine Art Reisebegleitung, also die hat auf so einem Kreuzfahrtschiff gearbeitet. Mhm. Und eigentlich, und daran siehst du, wie das in den Schichten so kommt, hat sie da erstmal verstanden, sie will eigentlich so schnell wie möglich schwanger werden, damit sie so schnell wie möglich die Phase hinter sich lässt und wieder arbeiten darf. Mhm. Eigentlich war ihr das nämlich auch schon mit dem Kind jetzt in dem einen Jahr, also alle Mütter wissen es, es ist langweilig und anstrengend gleichzeitig. Oder zumindest manchmal langweilig. Ne? Also bestimmte Teile der Frau sind nicht gefordert. Die wollte halt einfach gerne wieder arbeiten und fand es auch, also ja, das hat ihr einfach gefehlt. So. Das haben wir dann erstmal so gesehen und haben ansonsten auch gesehen, die Hängematte auch als Symbol für, da lag sie auch drin in dem inneren Bild, dass sie vielleicht einfach mal erstmal ein bisschen Ruhe und Zeit reinbringen kann, ja? Also, dass sie einfach den Druck mal rausnimmt. So. Dann kam sie in die nächste oder übernächste Sitzung, das weiß ich nicht mehr so ganz genau, und erzählte mir dann, na ja, das war ja auch in der Schwangerschaft mit kleinen, war ja auch schwierig, weil ich hatte ja dann, der hatte dann irgendwie so ein Herzproblem. Okay, stellte sich dann raus. Also, es gab, eigentlich hatte sie die ganze Zeit Stress in der Schwangerschaft gehabt, weil sie Sorge hatte, dass dieses Kind eventuell nicht überlebt. Was ist gesund geboren, es war alles gut. Und dann stellte sich als nächstes heraus, dass in der, und das weiß ich nicht mehr so ganz genau, 11., 12. Woche, vielleicht auch sogar ein bisschen später, es waren Zwillinge, dass ein Kind verstorben war im Mutterleib. Und das haben die auch, also sie haben es gewusst, ne? Sie haben das sozusagen gesehen. Dann ist dieses eine Kind verstorben. Ich weiß jetzt nicht, ob mit Blutung oder nicht. Im Prinzip ist es auch egal. Natürlich nicht der Fakt an sich, aber jetzt die genauen Daten. Ne? Aber sie hatte, weil sie um dieses andere Kind so Angst hatte und auch mit dem eventuellen Herzfehler, konnte sie sich überhaupt gar nicht damit befassen. Ja. Dass also sie konnte eigentlich gar nicht vernünftig trauern um den Zwilling, weil sie so viel Sorge hatte um dieses Kind, was jetzt noch lebte in ihrem Leib. Ne? Und wir haben dann sozusagen Stück für Stück, und ich verkürze jetzt mal sehr stark, festgestellt, erstens dieser super starke Wunsch, wieder schwanger zu werden und so schnell wie möglich, der war der Wunsch quasi, das herzustellen, was ich mal hatte, nämlich zwei Kinder. Mhm. Ja, also das war ein ganz tiefer Wunsch, dieses zweite Kind auch zu haben, um dann aber zu verstehen, dieses Kind werde ich ja nicht mehr kriegen. Ja, das ist ja dann ein anderes. Und so Stück für Stück sind wir da reingegangen. Und um mal zum Beispiel Kunsttherapie zu verstehen, ist es so, dass sie dann als Symbol, also wir haben dann ein Bild gestaltet für dieses Kind, was verstorben war so früh. Und viel wichtiger als das, was wir da ausgeschnitten haben, ich glaube, es war ein kleiner Marienkäfer oder so, viel wichtiger war dann, als wir uns das angeguckt haben, dieses Bild, wo der ausgeschnitten war. Also die Leere, weißt du? Mhm. Also wir haben dann mit dem Marienkäferchen weitergearbeitet. Das wurde dann nämlich in die Familie mit reingenommen. Also da hat sich einfach was gerundet. Und ganz liebevoll, ja, also da ist einfach was heile geworden, mit viel Tränen natürlich, aber das Kind wurde damit reingenommen, aber wir haben eben auch gearbeitet mit dem Ausgeschnittenen, mit der Leere, was da sozusagen drin ist. Und auch da mit der Trauer, also hat sie einfach, da ist sie dann gut mit umgegangen. Und das ist zum Beispiel so ein Prozess, wo man verstehen kann. Und als das im Grunde alles geklärt war, war der Kinderwunsch weg. Ich habe noch mal zwei, drei Jahre, also dieser dringliche, weißt du, dieses, ich glaube, das können alle, die schon mal damit befasst waren, wissen, dass es da Unterschiede gibt. Ja, also dieses ist das, wenn das einfach alles überstrahlt, ich rede jetzt nicht von, wenn man schon lange in Kinderwunschbehandlung ist, das ist ganz klar, dass sich das dann irgendwann so anfühlt. Ne? Das ist aber so einfach auch so im Alltagsleben. Und ich habe, ich glaube, 2, 3 Jahre später hat sie mir mal eine Mail geschrieben und hat gesagt, ja, und jetzt haben wir ein zweites Kind und ist auch total schön. Mhm. Und das hat aber die ganze Arbeit hat so viel in ihr verändert, dass sie sogar auch nochmal selber so fasziniert war, dass sie selber auch sogar Kunsttherapie angefangen hat zu lernen und einfach in diesem Bereich auch arbeiten wollte, weil sie merkte, oh, das ist ja irre faszinierend.
Ja.
Das fand ich richtig toll. Und kurzes Beispiel noch als zweites, ne, warum hilft es? Das war ja deine Frage, warum hilft es denn in schwierigen Situationen? Etwas, was ich zum Beispiel immer mache mit den Mamas nach einer stillen Geburt, und ich sag mal, egal wann dieser Schwangerschaftsverlust war, ne, ob früh oder manchmal eben auch sehr, sehr dicht an der Geburt oder unter der Geburt sogar, ist es so, dass ich nicht am Anfang, aber relativ häufig irgendwann gestaltet die Mama ein Liebesbild für dieses Kind. Das heißt, man kann das ins Zentrum kommt erstmal entweder ein Ultraschallbild oder auch ein Symbolbild, wenn es das nicht gibt oder wenn sie das nicht möchte. Oder ne, bei den Kindern, die später geboren sind, gibt es ja auch manchmal Fotos durch Sternfotografen. Und drumherum kann sie dann nach und nach und Stück für Stück, hat sie dann Raum und ein Riesenblatt, wo sie alles, was dieses Kind betrifft, aufs Papier bringen kann. Das heißt, ich kann auch unsagbare Dinge. Es gibt ja Schmerzen oder auch Liebe, also Gefühle, die kann ich nicht in Worte fassen. Die sind immer platt. Die kann ich nicht beschreiben. Ne? Die sind unsagbar. Und das kann sich dann ausdrücken, aber eben auch vor allen Dingen, deswegen habe ich gesagt, Liebesbild. Also alles, was sie sich so wünscht. Ja, für dieses Kind und was sie auch Positives verbindet. Und das kannst du natürlich, wenn wir jetzt mal weggehen vom Thema stille Geburt, kannst du natürlich auch in jedem anderen Trauerprozess machen. Und da kann sich eben einfach Liebe ausdrücken und es kann sich Handlungsenergie, die sich so fest, ne, die sich nicht ausdrücken konnte, die kann sich ausdrücken. Das heißt, du kannst handeln und du kannst was tun. In diesem Falle zum Beispiel fürsorglich sein. Liebevoll sein. Und das kannst du im Grunde natürlich übertragen auf alle möglichen anderen Themen. Ja. Und ja, das sind jetzt mal so, ich versuche gerade nochmal zu überlegen, ob ich dir nochmal ein Beispiel gebe. Ja, vielleicht noch ein ganz aktuelles. Warum das helfen kann. Also eine Frau, die ganz, ganz, ganz doll wütend ist auf jemanden. Und merkt es so im Körper, also das ist richtig ätzend, das verhärtet sich, das ist ganz unangenehm. So in dem Falle zum Beispiel habe ich sie erstmal in ein inneres Bild reingeführt und habe gesagt, wie fühlt sich das denn an? Und dann hat sie das beschrieben. Und dann ich arbeite in letzter Zeit viel mit dem Körper auch, dann habe ich sie angeleitet, bleib mal dabei, guck dir das mal an, wir sind im sicheren Raum, es ist alles gut, atme mal dahin. Das Gefühl ist ja da. Das hat ja einen Grund, warum es da ist. Dann hat sie da hingeatmet und kannst du wetten, also das können auch, wer hier zuhört, könnt ihr einfach mal ausprobieren, wenn ihr Gefühle habt, wo ihr denkt, oh, das will ich jetzt gar nicht haben, Angst oder so, ne? Einfach mal hinatmen, mal anschauen, dann mal gucken, was hätte das für eine Form, wie sieht es überhaupt aus? Und es ganz oft, wenn man hinschaut, verändert sich das schon. So. Und dann gab es eine Stufe der Veränderung, dann gab es wiederum eine dritte Stufe der Veränderung und das wiederum haben wir dann aufs Papier gebracht. Also sozusagen eine Evolution der Gefühle und die dann anzugucken. Und dann hat sich gezeigt, okay, dieses, wohin es sich entwickelt hat, das ist eigentlich das, was dahinter stand. Und das hat sie dann nochmal in ein weiteres Bild reingestaltet. Und daraus kann sich dann, also aus diesen Herausforderungen ganz viel Kraft und Selbstfürsorge und ganz viel Schönes entwickeln. Also ich weiß nicht, ob das deine Frage beantwortet.
Es hilft auf jeden Fall total, das greifbar zu machen ohne die perfekt definierten Worte dafür zu haben, finde ich zu verstehen, worum es geht. Also mir hat es sehr geholfen. Ich hoffe, den Hörern auch. Danke dafür.
Ja. Also wirklich eben etwas anschauen können, etwas verändern können, Umgang lernen, verstehen lernen und vor allen Dingen auch, vielleicht ist das nochmal wichtig, die zu merken, wenn ich wenn ich in einer Krise bin, dann bin ich ja fokussiert auf die Krise, ne, auf das, was nicht läuft. Und wenn ich von Ressourcen und von Potenzialen spreche, dann ist es so, dass ich ganz oft so ein Bild auch nehme und sage, stell dir vor, du hast so eine innere, weißt du, so eine alte Apothekerwaage. Ne? Mhm. Und wenn auf der einen Seite so ganz viel Belastung drauf liegt, ist, damit ich wieder in die Balance komme, das sagen wir ja auch, gehört auf die andere Seite ganz viel. Und das ist auch ein wichtiger Teil in der Kunsttherapie, auch obwohl mit inneren oder mit äußeren Bildern, dass wir gucken, was können wir denn, wo läuft es denn gut? Also, dass sich der Blick einfach erweitert und was kann ich denn jetzt noch machen? Ne? Und wo will ich hin? Und wo habe ich zum Beispiel schon mal eine ähnliche Situation erlebt und bewältigt? Also, dass wir auf die Ressourcen- und Potenzialseite ganz, ganz viel legen. Und das bringt dich in die Balance. Und da helfen zum Beispiel wirklich ganz, ganz doll auch die Imagination, ne? In die Ruhe zu kommen, in die Entspannung zu kommen und aus dem Kampfmodus raus und aus dem Fluchtmodus.
Das versuche ich gerade für mich nochmal so ein bisschen so zu sortieren, dass Kunsttherapie nicht nur bedeutet, dass du irgendwie dahergehst und irgendwas plastisch malst, sondern eben es auf der anderen Seite auch diese inneren Bilder gibt, Imaginationen, das, was du zum Beispiel auch in deinem Podcast anbietest, was ja auch irgendwie so eine kleine Überschneidung hat zu dem, was ich mache, geführte Meditationen. Bei mir kommen ja auch sehr oft Bilder vor, dass das ebenfalls eine Herangehensweise von Kunsttherapie ist. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, sagen wir mal, es ist so, wie ich arbeite. Und es gibt eine Menge Kolleginnen, die ganz besonders die sich auch mit Trauma befassen, die wirklich mit diesen inneren Bildern auch bewusst arbeiten. Also die Imagination als heilsame Kraft. Also vielleicht sagt dir Luise Reddemann was. Große Traumatherapeutin und eben auch Kunsttherapeutin, von der kommt das. Es gibt aber auch Kollegen und Kolleginnen, die machen sowas nicht. Ne? Das ist nicht, also habe ich zum Beispiel Imagination, habe ich nicht in der Ausbildung gelernt. Die habe ich mir erst im Prinzip am Beginn mal, als ich mit Schwangeren in der Klinik gearbeitet habe, selber ausgedacht, weil ich dachte, ich will für die was Stärkendes, was Schönes haben. Die lagen dann meistens da in irgendeinem, mit verfrühten Venen und haben sich so nach Natur und nach Schönheit gesehnt. Und da habe ich gesagt, das können wir doch jetzt mal machen. Aber es ist nicht, gehört nicht klassisch unbedingt dazu. Ja. Aber viele machen das. So würde ich das mal sagen. Und ich mache es besonders gerne.
Jetzt hast du in den Beispielen schon total viel von Frauen, Müttern gesprochen. Sollen wir den Themenswitch noch so ein bisschen zur Mutterschaft machen? Weil ich habe das Gefühl, da hast du auch super viel zu sagen. Wir hatten da im Vorgespräch auch schon drüber gequatscht, was ich super spannend finde und tatsächlich auch ein Thema ist, das mich sehr, sehr beschäftigt, ist zum Beispiel dieses permanent ein schlechtes Gewissen zu haben als Mutter, allem nicht gerecht zu werden und dieses ständige Gefühl der Zerrissenheit. Sollen wir ein bisschen darüber sprechen? Was hast du dazu zu sagen? Ich bin total gespannt.
Also, das ist auch wirklich ein ganz, ganz, ganz altes Thema schon von mir. Das habe ich schon im Grunde im Studium, habe ich ganz viel über Mutterschaft auch geforscht, beziehungsweise mich damit befasst.
Da warst du selbst schon Mutter im Studium?
Ja, da war Jakob schon geboren und Julian ist mitten im Studium geboren, sozusagen. Ne?
Ist ja auch immer ganz interessant, von wo man selbst herkommt und zu welchen Themen man dann ja findet, ne?
Ja, und das Tolle ist, da wo ich den Studiengang gibt's nicht mehr, das an der TU Berlin. Und das nannte sich damals Diplompädagogik, Erziehungswissenschaften und das war aber eigentlich Psychologie, Soziologie und Erziehungswissenschaften. Und die waren sehr, sehr praxisorientiert, richtig toll. Also ich bin zum Beispiel mit Juli, er ist im November geboren. Ich glaube, in dem Semester habe ich ausgesetzt, weil mir auch in der Schwangerschaft nicht so gut war. Ich sag mal, der war vielleicht 2-3 Monate alt. Dann bin ich mit ihm einfach zusammen in die Uni gegangen und habe den immer so vorne in die Trage genommen. Und die Diplompädagogen konnten natürlich schlecht was dagegen sagen. Die waren alle kinderfreundlich. So, aber es ging auch.
Das ist ja cool.
Und bin jetzt auch nicht jeden Tag gegangen, sondern ich habe 7 biblische Jahre studiert, das muss man auch sagen. Nebenher ein bisschen Honorararbeit gemacht.
Naja, mit Kindern dabei zu studieren. Ja,
das ist allerdings sehr. Aber ich habe wirklich jeden Tag genossen. Ich glaube, das ist auch nochmal special zu sagen, wenn man das später macht. Ich habe das wirklich als Privileg erlebt. Genau, und deswegen, das Tolle war, wir konnten uns einfach unsere Themen selber suchen und ausleben. Und da war Mutterschaft eins davon. Also die in dem, als ich das Frauenzentrum gegründet habe, habe ich ja, im Grunde super genommen...
Spannend. Du hast ein Frauenzentrum gegründet, finde ich auch mega spannend.
91, also wer sich näher interessiert, in beiden Podcasts, also sowohl Frauenseele, Frauenkörper als auch Innere Landschaften, der schon richtig alt ist, ich glaube 2018 habe ich den gestartet, ist am Beginn so eine Folge, da erzähle ich ein bisschen ausführlicher drüber.
Verlinken wir in den Shownotes.
Jedenfalls habe ich damals im Grunde genommen sind wir zusammengekommen, also das war 91, kurz nach der Wende Ostberlin, und haben gesagt, oh, wir wollen irgendwie, wir brauchen mal einen Ort, wo wir uns mal orientieren, weil das ist irgendwie alles so anders und so, wir, ne, uns einfach zu finden. Und ich habe dann tatsächlich gesagt, lass mal den, weil ich hatte dann ein anderthalbjähriges Kind, das war Jakob, und habe gesagt, ja, ich mache jetzt mal das, was ich damals gebraucht hätte. Denn so Krabbelgruppen und Begegnungsgruppen und so, das gab es im Osten so nicht. Die Kinder sind halt irgendwie ab einem Jahr meistens in die Krippe gegangen. Und das wollte ich für mein Kind eigentlich nicht. Mit anderthalb ist er dann doch in die Krippe gegangen, damit ich arbeiten konnte. Allerdings nicht so lange. So, und dann aus dem heraus haben sich ganz, ganz, ganz viele verschiedene Themen entwickelt, ne? Und da bin ich sozusagen nochmal so richtig reingekommen, auch in diese, also ich habe viele Jahre, ich würde mal sagen bestimmt 10 Jahre, erstmal die 2 Jahre fest angestellt und dann später noch über Honorar Gruppen geleitet. Und da habe ich natürlich wahnsinnig viel darüber gelernt und wie unterschiedlich das ist und doch wie gleich. Und dieses, was du gerade angesprochen hast, diese ewigen Schuldgefühle, ne? Das... Also ich denke, das kann eigentlich nur gesellschaftliche Ursachen haben, und demzufolge kann man auch nur, indem man darüber spricht, das wieder so ein bisschen runterziehen. Aber was ich interessant fand, dass die Ostmütter, ich rede jetzt von damals, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, deutlich weniger Schuldgefühle hatten, weil das irgendwie üblich war, dass Kinder in die Kita gehen und betreut werden, und zwar nicht von 9 bis 12 Uhr, sondern von, also ganztags, wenn man es braucht. Ne? Ich muss einen kleinen Einschub machen, ob das für die Kinder immer so super ist und für die Kinder unter 2 steht noch auf einem anderen Blatt. Ja. Aber grundsätzlich war das so, das war für die Frauen selbstverständlich, weil sie das von ihren Müttern und in dem Umfeld gekannt haben. Und ich kann mich noch gut erinnern, wir haben dann uns mal getroffen mit einer Müttergruppe aus dem Frauenzentrum in Kreuzberg, wo man ja sagen würde, die, ne, da ist die alternative Szene unterwegs gewesen. Und wir sind da sind richtig die Fetzen geflogen, weil die Mütter aus Kreuzberg tatsächlich den aus Friedrichshain sagten, sag mal, wozu kriegt ihr Kinder, wenn ihr die dann gleich weggibt? Gibt's denn sowas, ne? Das fand ich auch krass, wie Mütter sich auch gegenseitig bewerten. Und das ist, glaube ich, auch heute immer noch so. Ja. Ne? Diese komische, unausgesprochene Konkurrenz.
Ganz fürchterlich.
Statt einfach mal solidarisch zu sein und zu sagen, okay, niemand kann sich vorher vorstellen, wie überwältigend dieses Gefühl ist, verantwortlich zu sein. Und gleichzeitig diese wahnsinnige Liebe und gleichzeitig diese, also es verändert sich ja alles. Ne? Und da muss man einfach gucken, was, ne, wenn jetzt eine Frau alleinerziehend ist, da hat sie jetzt nicht die Wahl, 3 Jahre gemütlich irgendwie, ne? Vielleicht Teilzeit zu arbeiten oder überhaupt zu Hause zu bleiben. Also, dass wir uns nicht gegenseitig so bewerten. Das finde ich zum Beispiel ist ein wichtiges Thema. Und ein anderes auch, dieses, dass die Mutter nicht mit der Geburt geboren wird. Das ist auch zum Beispiel so ein Mythos, mit dem ich also tatsächlich sogar in der Praxis immer wieder mal konfrontiert werde, dass Frauen kommen und sagen, ich kann mein Kind nicht so lieben, wie ich glaube, dass man das müsste.
Ja.
Ne? Also ich bin jetzt nicht sofort überflutet worden. Ja. Ne? Und alle anderen reißen
die
Hände auf.
Hatte ich letzte Woche erst im Podcast. Ja, total spannend. Ja, eine Mama, die das offenbart hat. Und da war ich auch so dankbar für, dass das mal jemand ausspricht, weil das ist ja auch so mit Scham behaftet, dieses Thema. Ja. Ne?
was heißt dann auch richtig lieben, weißt du? Das ist doch, das ist doch auch so ein Ding. Eine meiner meistgehörtesten die Folge, die mit am meisten gehört wird, ist Regretting Motherhood. Auch nochmal so ein Tabu. Also das Bereuen der Mutterschaft. Das heißt, die Frauen sagen nicht, oh, ich bereue dieses Kind bekommen zu haben, weil das würde ich nicht hergeben. Niemals.
Ja. Ne?
Sondern die sagen, hätte ich vorher gewusst, was mir passiert, wenn ich Mutter werde in der Gesellschaft, in meinem kleinen Leben, würde ich es mir nochmal überlegen. Ja?
Ja.
Es ist eigentlich eher eine Kritik daran, dass wir so in so Schubladen auf einmal reingestopft werden.
Finde ich total schön, dass du das von der Person wegmachst, sondern halt an der Gesellschaft festmachst. Ne? Dass halt das Problem ist nicht in uns, wir machen nichts falsch, sondern es ist das, was wir vom Außen gelernt haben und an uns herangetragen wird. Ne?
Genau. Und ne, diese Vorstellung, ich habe die Geburt und dann ist das Kind geboren und dann ich sehe es das erste Mal und bin sofort schockverliebt. Ich will gar nicht ausschließen, dass es das auch gibt. Also, aber bei meinen Geburten war das nicht so. Und ich würde sagen, ich liebe meine Kinder heiß und innig. Und das ist bei mir, also ich glaube, beim ersten Kind ist es auch nochmal ein bisschen anders, weil man sich da wirklich überhaupt erstmal dran gewöhnen muss. Ne? Das gehört jetzt zu mir.
Was ist das? Was mache ich mit diesem Wesen?
Genau, wie ne, das Händeln. Und je nachdem, wie deine Geburt auch so war natürlich, wenn das super herausfordernd war. Und du, also ich muss wirklich sagen, und es tut mir heute mega leid, und da sieht man mal, ich arbeite mit dem Thema und trotzdem habe ich noch Schuldgefühle, dass mein armer Jakob, um zu sagen, ich war so fertig nach dieser Geburt, der ist sehr viel zu früh geboren, aber fit, also alles gut gewesen, aber trotzdem ne, mit Wehentropf und so weiter. Ich war so froh, dass es dann vorbei war, dass ich einfach nur noch, ich war froh, dass die Wehen vorbei waren, ich war froh, dass ich jetzt genäht war und so, dass es einfach, dass ich zur Ruhe komme, dass sie und Jakob war in so einem kleinen, es ist halt einfach 35 Jahre her, ne, war in so einem kleinen Bettchen irgendwie im Nebenraum und weinte. Und es war keiner weiter da. Also die Hebammen hatten sich zurückgezogen. Mein Mann war nach Hause gefahren, um irgendwas zu regeln. Und es war wahrscheinlich gar nicht lange. Aber ich weiß es noch, dass ich sozusagen da lag und erstmal nur meinem Schöpfer gedankt habe, dass ich das überlebt habe. Und habe das Kind gehört, aber es ist nicht an mein Herz gekommen. Ja? Heute denke ich, oh Mann. Ja, okay. Und sie haben ihn mir, das war vielleicht gar nicht lange, es war bestimmt nicht lange, aber sie haben ihn mir dann irgendwann in den Arm gegeben, dann sind wir hochgefahren, ich konnte noch nicht so gut laufen und ne, das hat, ist dann sozusagen, ich glaube, dass es relativ häufig Tage bis Wochen braucht, ehe du wirklich sagst, du würdest für dieses Kind von der Brücke springen, bis auf dieses ganz Archaische, ich glaube, das ist vielleicht gleich da. Und beim zweiten Kind, weil man schon weiß, wie es funktioniert, ist es wahrscheinlich meistens ein bisschen schneller da. Aber ich finde, es ist ein Kennenlernen und aus dem heraus ein Vertrauen finden zu mir und zu dem Kind. Und da, es ist einfach eigentlich eine ganz normale Beziehung. Und nichts, sozusagen, was irgendwie heilig ist oder, keine Ahnung. Du wolltest gerade was sagen.
Theoretisch hast du ja auch die Möglichkeit, dein Kind schon kennenzulernen, wenn es im Bauch ist, oder? Wie siehst du das?
Ja, also
dann hast du vielleicht eine andere Ausgangsbasis nochmal, wenn man sich irgendwie darauf einlassen kann.
Ja, das ist auf alle Fälle auch ein guter Weg, ne? Wenn man das möchte. Es gibt so ein schönes Buch Nabelschnur der Seele. Da gibt's eine Übung daraus. Also das sind tatsächlich Psychoanalytiker, die gesagt haben, gibt es sowas wie vorgeburtliche ne, Beziehungsanalyse und so. Und da stellt man sich vor, man hätte innere Hände und nimmt Kontakt mit dem Kind.
Ja.
Das zum Beispiel mache ich
auch. Das sind doch die Bindungsanalyse Guys, oder?
Ich weiß es gar nicht. Ich habe das sozusagen von der Ecke noch nicht gehört, aber wahrscheinlich haben die das dahergenommen. Also das ist auch etwas, was ich häufig mache, wenn einfach Schwangere zu mir kommen, genau, die sagen, ach, ich habe Sorge, ne? Oder ich weiß nicht so richtig. Und das kann man machen. Warum ich das im Grunde einfach nur so mal in den Raum stelle, dass dieses Gefühl der Liebe und der Fürsorglichkeit und so weiter, dass es wirklich erstmal wachsen darf, ist einfach dieses, dass wir nicht von Anfang an perfekt sein müssen. Ne? Auch wenn ich das Kind schon kenne oder ein Gefühl habe und mich drauf freue, Freude ist ja auch dabei. Aber es gibt Studien zum Beispiel, die auch sagen, dass Mütter, also Schwangere, die Ambivalenz zulassen, dass sie sagen, oh, ich freue mich so, ich bin so gespannt, wenn die kleine Maus geboren wird. Ja. Und wenn ich sie dann im Arm habe und gleichzeitig, oh Gott, wie wird es sein? Ne? Wie wird mein Mann reagieren? Wie sieht mein Körper aus? Werde ich überhaupt mal wieder arbeiten? Werde ich das Kind lieben können? Und so weiter und so fort. Wenn die das beides zulassen, dann die haben deutlich weniger Schwierigkeiten und deutlich weniger postpartale Depressionen zum Beispiel.
Ja.
Und deswegen, darum geht's mir, nicht so super hohe Erwartungen zu haben und zu denken, nur ich kann das machen. Also wenn, manchmal ist es ja nach einem Kaiserschnitt, wenn das schnell gehen musste, ist die Mama in Narkose gesetzt worden, ne? So. Mhm. Oder aus anderen Gründen, wenn sie noch eine OP haben musste nach der Geburt. Das passiert ja auch manchmal so. Und die einfach wahnsinnig damit zu kämpfen haben, ich war nicht da für mein Kind. Ja? Und zu verstehen, ja, das ist mein Schmerz und das kann man auch nachholen, dafür gibt es auch Methoden. Aber dieses Kind, das war dann bei Papa und da ging es dem gut. Ne? Ja. Das braucht erstmal, oder bei, keine Ahnung, bei einer netten Hebamme oder bei meiner Freundin, die war auf einem atmenden Wesen und hat da Liebe und Sicherheit bekommen. Und dann relativ bald war es ja dann auch wieder bei mir. Ne? Also ein bisschen auch diesen wahnsinnigen Druck, nur ich, ne? Nur ich mache es richtig, nur ich kann das. Und es macht ja auch wahnsinnig viel Stress. Also das höre ich eben auch von manchen Müttern. Und deswegen, ne? Ist doch wunderbar, wenn der Papa noch viel begeisterter ist als ich von dem Kind und es mit Liebe überschüttet, soll er doch machen. Ist doch prima. Ja. Also ich muss es doch nicht alles alleine machen. Ich glaube, darum geht's mir. Und die zweite Folge, die auch viel gehört wird, habe ich mit Rita Pava gemacht, die auch übrigens Yoga macht. Mhm. Die heißt Mutterschaft als heilsame Krise. Das finde ich auch nochmal richtig schön, weil es gibt eigentlich allen Menschen, Eltern werden, gibt einen richtigen Schub in der Persönlichkeitsentwicklung. Ne?
Voll, ja.
Ne?
Ja.
Und da haben wir das genau nochmal auseinandergefummelt, was da passiert. Nämlich zum Beispiel, wenn ich selber vielleicht nicht ganz so behütet aufgewachsen bin, ne? Oder keine Ahnung, die Eltern, was auch immer, hatten körperliche, psychische Probleme, andere Sorgen. Dann passiert es manchmal, dass ich zum Beispiel liebevoll, ganz ne, aufmerksam, dass ich für mein Kind da bin und dann auf einmal einen Schmerz spüre. Und es ist nicht der Schmerz, weil ich dieses Kind jetzt habe, sondern weil mein inneres Kind sich erinnert, dass es bei mir anders war. Und das darf man dann sozusagen auch annehmen und kann auch mit dem Kind, mit dem eigenen Kind, dann auch was gemeinsam heilen. Und das ist jetzt nur eins von den Modi. Ne? Aber wie gesagt, was mich immer aufregt, ist dieses, diese Perfektion, dieses, was eine Mutter zu sein hat. Und es gibt ein ganz interessantes Buch, ich weiß jetzt nicht, ob mir das überhaupt noch einfällt, wie das heißt, von einer französischen Autorin, Wissenschaftlerin, fällt mir jetzt nicht ein, die hat geschildert, dass es eben in Frankreich, 18. Jahrhundert so überhaupt gar nicht üblich war, dass die Kinder bei ihren Müttern waren, zum Beispiel, sondern die wurden an Hebammen gegeben oder aufs Dorf geschickt. Also nicht, dass ich das toll finde, aber das haben, ein bisschen merkt man es ja heute noch, ne? In Frankreich macht sich keine Frau Gedanken darüber, ab der 6. Woche oder kein Mann, das Kind in die Ganztagskita zu geben.
Ja.
Also, was ich damit nicht sagen will, ist, gebt eure Kinder weg, sondern was ich damit sagen will, ist, Mutterschaft und wie Mütter zu sein haben, ist eine Konstruktion.
Ja, ach, schön gesagt. Ja.
Eine soziologische sozusagen. Es hat Geschichte und in Deutschland hat es halt auch eine Geschichte. Ne? Die Mutti, die am Herd steht und ihre volle Erfüllung. Und ich stehe gerne am Herd und ich finde auch Mütter, die sagen, das ist das, was mich glücklich macht. Das ist doch super. Ich finde nur, jede Frau sollte das bitte selber entscheiden können. Ja. Und nicht von irgendjemandem aufgedrückt kriegen.
Von einem Mann den Stempel aufgedrückt.
Schon gar nicht, aber gerne auch von anderen Frauen.
Ja.
Also,
das
ist einfach, ne?
Auch das,
das natürlich das auch ein ist Thema. So. Genau. Und das ist das, was mir wichtig ist zum Thema Mutterschaft und eben da einfach ein bisschen Luft reinzubringen und eben vielleicht auch zu verstehen, wenn es halt nicht so tippitoppi läuft, dann kannst du da aber auch immer was machen. Also ich habe beispielsweise eine Klientin, die hatte eben ausgelöst durch die Geburt, das ist ja auch ein hormoneller Cocktail, hatte sie wirklich eine schwere Psychose. Ja, und musste dann erstmal eine Weile klinisch. Ich musste einfach in der Psychiatrie sein. Das ging nicht anders. Und es hat sich relativ lange hingezögert, also ehe sie dann wirklich rauskam. Und auch sie hat sozusagen innerhalb kürzester Zeit, und dieses Kind war bei Vater und in Omas, ne, gut aufgehoben. Also als sie dann zu Hause war, die hat heute so ein schönes, tolles Verhältnis zu ihrer Tochter. Das hätte sie sich niemals vorstellen können, ne? Dass das, und das ist jetzt ein sehr heftiges Beispiel, aber ich finde es trotzdem wichtig, wenn jetzt Mütter zuhören, die sagen, ach, das ist alles so stressig gewesen oder ich hätte gerne was anderes, ne? Ich wäre für mein Kind da gewesen. Das kann sozusagen, man kann wirklich da auch im Nachhinein diese Beziehung sozusagen eingehen und stärken und wachsen lassen. Und die Tochter liebt Mama genauso wie Papa.
So wichtig. Auch ich sage immer allen so gerne, sei einfach milde mit dir. Versuch mit dir selbst so zu sprechen, wie du auch mit anderen sprechen würdest. Und komischerweise haben wir da nämlich immer eine ganz andere Auffassung. Ne? Was ich meinen Freundinnen immer sage und rate und den Anspruch, den ich an mich selbst habe, da ist so eine Riesenkluft zwischen.
Ja. Und manchmal, ne, wenn man jetzt mütterlich mit positiv verbindet oder ich, ne, mir also sage, okay, so wie ich mit meinem Kind umgehe, das finde ich eigentlich ganz meistens gut, fürsorglich. Man darf auch mal mütterlich mit sich selber sein.
Ach ja, schön, ja.
Und ich finde auch, Mütter verdienen es eigentlich auch immer, bemuttert zu werden, davon mal ganz abgesehen. Das müssen dann vielleicht
andere machen. Das ist ja auch ein ganz großes, riesen neues Thema, so dieses Mothering the Mother ist ja auch etwas, finde ich, was zumindest in der Bubble, in der ich mich befinde, ein bisschen an Popularität gewinnt. Und das finde ich total schön und wertvoll. Ja. Darf auch noch weiter wachsen. Siehst du, vielleicht muss ich das auch noch ein bisschen verbreiten. Checkliste für die nächsten Podcast-Themen. Du, vielleicht haben schon ein paar darauf gewartet, aber du hast uns ja auch noch eine Imagination mitgebracht, dass wir auch in den Genuss kommen dürfen von deiner Stimme in unserem Unterbewusstsein. Sollen wir langsam uns auf den Weg dahin machen?
Sehr gerne.
Und vielleicht für alle Hörerinnen, dass ihr einmal so ein bisschen so diesen Cut habt und wir uns das gleich für die Imaginationsreise, weil ich Reise hintermachen wollte. Deswegen hat sich das S einfach irgendwann eingeschlichen. Genau. Dass wir das da ganz entspannt gemütlich haben und danach den Podcast einfach auslaufen lassen können. Würde ich vielleicht dich einmal bitten, sag uns, wo wir dich finden, Petra. Was sind Kontaktmöglichkeiten? Du hast einen Podcast, habe ich schon vernommen, packe ich in die Shownotes. Möchtest du sonst noch was zu deinen Kontaktmöglichkeiten sagen?
Ja, ihr könnt einfach, und das können wir ja auch mit in den Link machen, auf meine Webseite gehen. Ich glaube, Petra-Drachenberg oder Petra.Drachenberg, weiß ich nicht.
Im Zweifelsfall finden wir dich, wenn wir Petra Drachenberg googeln. Das habe ich nämlich
da bin ich mir ziemlich sicher. Genau, da bin ich mir ziemlich sicher.
Hat geklappt.
Also Podcast, Instagram, innere.landschaften. Ja, das ist eigentlich das. Und da ist dann die, also gerne auch per E-Mail, info@innere-landschaften.de, das kann man auch verlinken. Ja, so kann man mit mir in Kontakt kommen.
Sehr schön. Ich danke dir jetzt schon mal, dass du hier heute bei mir zu Gast warst, damit wir gleich ganz entspannt sein können und uns kein Trouble mehr machen müssen um eine Verabschiedung. Es war so, so wertvoll, was du zu teilen hast. Auch jetzt nochmal zu dem Thema Mutterschaft fand ich einfach so schön. Also lasst uns mehr von diesen Themen in die Welt hinaustragen. Dankeschön, liebe Petra. Und ich freue mich jetzt, mit dir zu imaginieren.
Sehr, sehr gerne. Dann mach's dir mal gemütlich.